Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues Stiften. Ich darf auch wieder meinen Co-Host Andreas Schiemens begrüßen. Hallo Andreas.
Hallo Jörg, schön, dass du wieder da bist.
Und heute haben wir uns gleich zwei Gäste, Gästinnen, muss ich ja beinahe sagen, eingeladen. Und zwar begrüße ich sehr herzlich Anna Punke-Dresen.
Hallo.
Und Gesa Huget von der Kunsthalle.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Und genau, der Grund, warum wir hier zwei Gäste haben, ist natürlich der, wir haben es hier mit der Doppelspitze im Fundraising zu tun. Und Andreas, jetzt sind wir natürlich auch eine Doppelspitze, ne? Wir machen das ja hier zu zweit schon sehr lange. Ich glaube aber, dass man im Fundraising ein bisschen mehr zu tun hat bei der Kunsthalle, oder? Oder wie kam es zu dieser Doppelspitze, Gesa?
Ja, es kam zu der Doppelspitze, dass ich bin seit 2013 hier in der Kunsthalle und seit 2016 leite ich den Bereich Engagement und Partnerschaften und arbeite aber bewusst in Teilzeit und merkte, dass das auf Dauer nicht funktioniert zu der Leitungsstelle und habe dann hier im Haus den Wunsch geäußert, im Tandem zu arbeiten. Und ich war sehr überrascht und bin auch bis heute sehr dankbar, dass das sofort positiv aufgenommen wurde und wir dann Anna gewinnen konnten, mit mir in diese Doppelspitze zu gehen.
Anna, wie war das für dich? Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt von Anfang an, cool, im Tandem, da ist noch eine.
Ja, tatsächlich sehr schön. Gesa und ich kennen uns über ein Netzwerk, davon werden wir später gerne noch was erzählen. Und da ich auch familienbedingt Teilzeit arbeite, hatte ich sowieso den Wunsch, irgendeine Stelle zu machen, die ein bisschen Verantwortung hat. Und als Gesa mich dann gefragt hat, ob wir das im Tandem machen können, fand ich das sehr schön. Und tatsächlich hat dieses Tandem sehr viele Vorteile. Also es ist natürlich so, dass wir jetzt zusammen diese 40% ausfüllen. Ich glaube, Gesa,
die 40 Stunden.
40 Stunden ausfüllen. Genau, dass wir uns natürlich auch absprechen können in vielen Lagen, die wir vielleicht besprechen müssten, einfach zu zweit sind, um eine Entscheidung zu treffen und natürlich auch grundsätzlich mehr schaffen. Also Gesa hat schon davor wahnsinnig viel geschafft. Ich frage mich immer, wie sie das alles geschafft hat, weil das Fundraising hier sehr, sehr vielfältig ist. Und jetzt konnten wir eben einfach nochmal ein paar Themen angehen, die eben on top sind.
Stichwort Fundraising, deswegen sind wir natürlich hier und sprechen miteinander. Jetzt könnte man natürlich sagen, wozu braucht die Kunsthalle eigentlich noch Fundraising? Ihr habt eine super Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gehabt. Eigentlich muss das Geld doch von alleine kommen, oder Gesa?
Ja, auch Caspar-David-Friedrich wäre ja ohne Fundraising, also ohne den Großsponsor und noch weitere kleinere Sponsoren gar nicht möglich gewesen. Also das heißt, es ist ja immer so, dass wir nicht immer von dem großen Erfolg grundsätzlich ausgehen können. Bei Caspar David Friedrich haben wir es erwartet, aber trotz dieses großen Erfolges kosten solche Ausstellungen einfach wahnsinnig viel Geld und es ist immer so, dass ein Bedarf da ist.
Ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, solche Ausstellungen sind super, dafür müssen die Zuschauerinnen, die Besucherinnen natürlich Eintritt zahlen. Sag mal, ihr beiden, warum lässt sich sowas nicht aus diesem Budget finanzieren? Also warum braucht es tatsächlich gerade für solche großen Ausstellungen Sponsoren und Unterstützer?
Da wir wahnsinnig viele Transporte hatten von hochkarätigen Kunstwerken, das heißt, das ist ein enormer, auch finanzieller Aufwand, der da betrieben werden muss. Eine Ausstellungsarchitektur musste geschaffen werden. Für diese Ausstellung war das natürlich nochmal viel mehr Aufwand, weil wir haben ja damit gerechnet, dass wir so mindestens 250.000 schaffen, dass wir sogar so viel mehr geschafft haben, ist eine riesengroße Freude. Aber das heißt, auch die Strukturen im Haus mussten natürlich dem angepasst werden vom Leitsystem. Wir haben eine neue Ticket-Online-Plattform. All das kostet ja im Hintergrund viel, viel Geld oder ist erstmal ein sehr großes Investitionsvolumen. Und das trägt sich nicht sofort so. Im Nachhinein weißt du dann, okay, wir haben die Besucherzahlen nochmal übertroffen und das ist toll. Das sind aber dann Einnahmen, die den Apparat mitfinanzieren müssen. Also unsere Leistung, die Leistung der Restauratorinnen, all das.
Und zudem habt ihr und sicherlich auch die HörerInnen ja auch in der Stadt wahrgenommen, dass wir ja sehr, sehr breitflächig sozusagen Marketing gemacht haben. Also das war das größte Marketing, das die Hamburger Kunsthalle je betrieben hat. Und da war das Fundraising quasi nicht nur sein Geld wert, sondern wir haben es eben auch geschafft, durch die diversen Förderpartnerschaften eben auch also so eine große Sichtbarkeit zu erreichen und die Ausstellung deutschlandweit so bekannt zu machen, dass das eben sehr großartig war.
Klar, absolut. Also meine Frage ging eher also in die Richtung, warum gibt es dann nicht erhöhtes Eintrittsgeld? Also es gibt ja einen Grund, warum ihr die Karten so günstig gemacht habt. Das ist jetzt quasi der Hintergrund meiner Frage.
Genau, also unser Anspruch war es, diese Ausstellung wirklich für alle zu machen, so was auch Motto unseres Hauses einfach ist. Das schafft man natürlich nicht. Es waren immer noch 16 Euro. Aber es ist trotzdem sehr viel günstiger. Also den Superstar Caspar David Friedrich konnte man hier, konnten eine breite, breite Zielgruppe sehen. Wir haben es dann immer so verglichen. Wir haben natürlich auch ein paar Beschwerden bekommen, dass so viel los war und dass man eben ein bisschen warten musste, bis man mal alleine vor einem Werk stand. Wir haben es dann oft mal so verglichen mit der Taylor Swift, wo die Tickets einfach dann unmöglich teuer sind und eben nicht für alle. Und wir haben uns da einfach, ja, wir wünschen uns, dass einfach so viele sehen und das haben so viele gesehen und das finden wir einfach einen riesengroßen Mehrwert, dass wir als Kulturinstitution bei den 16 Euro geblieben sind.
Anna, nun finanziert ihr ja nicht nur Ausstellungen damit, sondern ich glaube, die Kunsthalle braucht an allen Ecken und Enden Geld. Kannst du uns mal einen Überblick geben? Warum ist das so und wie hoch ist der Bedarf und was kriegt ihr davon übers Fundraising halt?
Also tatsächlich haben wir verschiedenste Plattformen, um sozusagen Fundraising zu betreiben. Das Fundraising bedeutet nicht nur, dass wir Spenden sammeln, Sponsoring-Partner haben oder auch Förderanträge stellen. Also wir bekommen auch ganz viele Schenkungen tatsächlich und auch Dauerleihgaben. Das brauchen wir natürlich einerseits, weil die Kunsthalle kann sich jetzt nicht die Kunst, die hier hängt, kaufen. Ja, also das geht ja gar nicht. Also das heißt, auch unsere Abteilung ist eben damit beschäftigt, Schenkungen zu prüfen, Dauerleihgaben abzuwickeln, um eben...
Das läuft auch alles übers Fundraising quasi da.
Die Schenkungen.
Genau, ja, okay. Genau. Mhm. Und das ist großartig, ne, dass wir als Bürgermuseum, also das, was Gesa gerade meinte, dass wir halt nicht nur es allen ermöglichen wollen, Zugang zu kriegen, sondern wir halt auch tatsächlich durch eine unglaubliche Bandbreite an SpenderInnen, SchenkerInnen, Zustiftungen es eben schaffen, dass so vielfältige Kunst aus 8 Jahrhunderten eben gesehen werden kann. Also das ist schon großartig. Und also wir werden als ein Teil der also der laufenden Kosten werden wir von der Behörde für Kultur eben finanziert, aber trotzdem brauchen wir halt viele Einnahmen sozusagen noch, um unter anderem eben auch das Personal zahlen zu können.
Also was für eine Summe ist das konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch ist da euer Etat? Dürft ihr das verraten?
Unser Etat übers Fundraising sind so 2,5 bis 3 Millionen in einem Durchschnitt.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, Gesa, und das wirst du sicherlich gut beantworten können. Ihr habt ja über Jahrzehnte schon gute Unterstützer, Förderer und Geberinnen und Geber. Was macht aus deiner Sicht die Kunsthalle für diese Menschen so attraktiv?
Also sie steht für Hamburg, sie steht für genau dieses Mäzenatentum, was du beschrieben hast. Es war ein Wunsch der Bürger und Bürgerinnen, also der vermögenden Bürger und Bürgerinnen damals, ihre Kunstsammlungen und einen Teil ihres Vermögens zu geben, um diese Kunsthalle zu gründen. Das heißt, der Gründungsgedanke war schon einer, der aus den Bürgern und Bürgerinnen herauskam. Es war keine Behörde, die gesagt hat, so, wir möchten jetzt eine Kunsthalle. Und das trägt sich bis heute. Also ich glaube, es ist allen, wir haben ja auch viele private Förderkreise, also private große Förderkreise wie die Freunde der Kunsthalle oder die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen und all da ist dieser Gedanke einfach tief verankert, dass allen klar ist, dass sie etwas geben, um diesen Ort hier und die Kunst, die hier ist, zeigen zu können und den Menschen diesen Zugang zu bieten. Und ich glaube, das hat verschiedene Aspekte, dass wieder diesen Anspruch zu haben, dass Hamburg eine Stadt ist, die auf vielen, vielen, vielen Gebieten das Höchste mitbieten kann. Ja. Und da gehört die Kunst eben dazu.
Mhm. Anna, nun ist es ja so, wir kriegen es auch gerade mit, aus unserer Sicht sehr ungewöhnlich für ein Museum, dass eben hier sehr professionelles Fundraising betrieben wird. Gesa hat es eben schon angesprochen, Freunde der Kunsthalle, es gibt ja diverse Institutionen, Netzwerke, du hast es am Anfang auch angesprochen. Wie seid ihr da aufgestellt? Was sind so die Instrumente, mit denen ihr arbeitet?
Mhm. Also tatsächlich haben wir vor Jahren ein Netzwerk gegründet zum Thema Kunstfundraising und da sind inzwischen also die wichtigsten Kunstmuseen vertreten in Deutschland und auch in Österreich. Also wir haben tatsächlich auch, glaube ich, schon eine Anfrage aus der Schweiz mal bekommen und das ist eben sehr, sehr wertvoll, weil es eben oft Themen gibt, die uns ähnlich beschäftigen. Fundraising-Kampagnen, die letzten Male hatten wir zum Thema Datenbank und sehr viel ausgetauscht und das geht natürlich in der Sparte Kunst dann sehr, sehr gut, weil wir ja alle, ja, sage ich mal, ähnliche Rahmenbedingungen haben, Zielgruppen, Arbeitsweisen und so weiter. Ich bin sehr dankbar, dass Gesa hier in Hamburg schon die letzten Jahre ein sehr gutes also Fundraising-Netzwerk auch aufgebaut hat. Mhm. Wir also sehr gute Kontakte zu GroßspenderInnen haben, zu Unternehmen, die sich eben auch der Kunst verpflichtet fühlen und da sehr gerne fördern. Wir auch einen Stiftungskatalog sozusagen haben, ne, die wir regelmäßig anfragen, weil da natürlich also die Bubble ja doch auch klein ist und man sich sozusagen gegenseitig kennt. Und ich konnte, glaube ich, auch aus meinem Netzwerk, da ich vorher ja auch schon viel im Fundraising gearbeitet habe, halt auch noch so ein paar Kontakte mitbringen. Und wir dadurch eben als Doppelspitze, glaube ich, auch also das Netzwerk inzwischen ein bisschen vergrößern konnten. Mhm. Und das ist natürlich schön.
Nun ist ja Hamburg sehr bekannt für das bürgerschaftliche Engagement. Anders als vielleicht Dresden, Berlin oder München. Könnt ihr aus dem Netzwerk erkennen, dass es für die Hamburger Kunst einfacher ist, Sponsoren zu oder Mäzene zu gewinnen, als es für die anderen Standorte ist?
Einfacher würde ich nicht sagen, es ist einfach es sind andere Säulen, auf die wir uns stützen können. Also ja, wie du sagtest, in Dresden kann man sich aufgrund dieser großen Bedeutung, dieser Sammlung, die einfach ja wirklich auch für Deutschland gesamt bundesweit steht, kann man sich sehr verlassen auf die großen Stiftungsgelder, auf Bundesgelder. Das haben wir eben nicht. Wir können uns sehr gut verlassen auf die Bürger dieser Stadt, auf die Stiftungen dieser Stadt im Fundraising. Und auch auf die Behörde, das muss man einfach sagen, schon auch, aber in einem anderen Umfang, als es einfach in Dresden passiert. Also ich würde einfach sagen, die Summen sind durchaus ähnliche, sie kommen aber aus anderen Quellen.
Und habt ihr den Eindruck, dass euch diese großartige Ausstellung Caspar David Friedrich fürs Fundraising gestärkt hat?
Ja, klares Ja, auf jeden Fall. Also einmal alleine durch die Marketingkampagne, die Anna auch schon angestoßen hat. Also wir waren einfach wahnsinnig präsent als Kunsthalle, wahnsinnig präsent mit Caspar David Friedrich, der einfach ein großer Name ist, der einfach auch nochmal gezeigt hat, was die Kunsthalle für eine tolle Sammlung hat und welchen Schatz Hamburg hier hat. Und das merken wir auf jeden Fall, dass es zu einer sehr, sehr großen Wahrnehmung geführt hat, einer positiven Wahrnehmung und auch jetzt wir einige, also es ist keine Masse, aber wir doch einige Unternehmen haben, die uns mal angeschrieben haben, um ins Gespräch zu kommen.
Genau. Zudem haben wir tatsächlich mit Caspar Friedrich angefangen, digitales Fundraising auszuprobieren. Also das war ganz, ganz neu für uns. Also wir haben jetzt hier auch eine digitale Spendensäule stehen. Wir haben über den Ticketverkauf einen Spendenbutton eingeführt und haben da zum ersten Mal gemerkt, wie gut das funktioniert.
Also was heißt das? Wie ist das prozentual gewesen? Kannst du da was zu sagen?
Also prozentual, also wir haben so den Ticketkäufen, also die ja 16 Euro, beziehungsweise das Flex-Ticket war ein bisschen teurer, haben wir angeboten, ab 2 Euro zu spenden. Und das wurde tatsächlich durch die Bank, also mindestens zusätzlich gespendet. Also wir können jetzt von der Anzahl jetzt nicht sagen, wie viele Prozent das ausmacht, aber das hat uns tatsächlich überrascht.
Das war ein sehr hoher Betrag. Ne?
Also das war sehr, sehr schön.
Kleinspenden.
Genau, also dadurch sind wir eben auch bei KleinspenderInnen sichtbarer geworden. Wir hatten jetzt am Donnerstag eine nächste große Eröffnung, die ein bisschen an Caspar David Friedrich anknüpft, einen dänischen Künstler, Jakob Knut Steensen, der eine immersive Ausstellung macht mit Videokunst und Klang, also sehr, sehr beeindruckend für alle, die das sehen wollen. Und auch da haben wir jetzt bei der Eröffnung und bei den ersten Tagen eben auch gemerkt, dass es mehr BesucherInnen hier gibt und dass also da eben das Netzwerk einfach fruchtet größer auch, ne? Also dass wir sozusagen da jetzt wieder ein bisschen sichtbarer werden.
Ja, und ich glaube, Anna, dass diese kleinen Spenden, diese 2 Euro, ja auch mal nicht unbedingt nur von KleinspenderInnen kommt, sondern ja auch von den Besucherinnen und Besuchern, denen ja auch deutlich wird, wie wichtig das Thema Spende für die Kunsthalle ist. Konntet ihr die Ausstellung auch noch für andere Fundraising-Maßnahmen nutzen, insbesondere was die Ansprache und Bindung von Großspendenden betrifft?
Ja, also tatsächlich haben wir auch Circle damit erreicht, für die wir exklusive Abende veranstaltet haben. Das war total schön. Wir hatten auch also Führungen angeboten, die quasi außerhalb der Öffnungszeiten waren und haben dadurch quasi auch SpenderInnen erreicht, die quasi dem Haus schon verbunden waren, aber die einfach so eine schöne Veranstaltung hatten, dass sie sehr, sehr begeistert waren. Und das trägt natürlich sehr stark zur Bindung bei.
Andreas, nun ist es ja, ich finde es extrem spannend, was die beiden hier erzählen, weil aus unserer Erfahrung ist es ja eher so, dass wir ganz oft mit Organisationen, auch Museen aus dem Kulturbereich zu tun haben, die, das kann ich jetzt nur aus meiner Warte, Thema Krisenkommunikation sagen, Angst haben, ne? Die zum einen sagen, ja, wir werden ja von der Stadt finanziert und dann wollen wir noch spenden oder wir nehmen Eintritt und dann wollen wir noch spenden, die also dann auch versuchen, sich da irgendwie drum rumzuwinden. Das macht ihr bei der Kommunikation anders oder beziehungsweise wie macht ihr das bei der Kommunikation?
Ja, also auch wir sind da noch nicht so lange so offensiv drin. Also ja, wir haben unsere Großspenderbeziehungen und zu den großen Stiftungen, denen das allen ziemlich klar ist. Genau, wenn wir jetzt auf das breite Publikum gehen und unsere Besucher und Besucherinnen, waren wir da bisher auch sehr zaghaft. Und
aber trotzdem habt ihr ja einen Erfolg jetzt.
Ja, erzielt, genau. Und das weichen wir jetzt. Aber das ist genau so, was Andreas ja schon gesagt hat, dass dieser Ticket-Spenden-Button einfach auch und die digitale Spendensäule, die jetzt bei uns sehr prominent im Café Liebermann steht, dazu beitragen soll, den Personen, also dem breiten Publikum, den Besucher und Besucherinnen klarzumachen, ohne Spenden, ohne Fundraising geht es hier einfach nicht. Mhm. Was sehr offensichtlich bei uns im Haus ist, sind die Würdigungen. Mhm. Wir haben in der Rotunde große Steintafeln schon seit Anbeginn der Kunsthalle und wir haben goldene Letter und im Foyer, also wir sind sehr gut darin,
ich kann als Spender
zu würdigen.
Auch sichtbar werden,
ja, absolut, genau. Aber das ist natürlich so ein bisschen um die Ecke gedacht. Also über die Würdigung verstehen es schon viele und jetzt sind wir aber sehr viel direkter geworden, indem wir wirklich eine Spendenwelle aufstellen. Das wird sicher auch immer noch mehr werden. Genau, aber wir sind natürlich am meisten präsent da draußen mit Fundraising über die Freunde der Kunsthalle. Und da muss man einfach sagen, dass die können es einfach richtig gut und die sind sehr präsent und jede Mitgliedschaft, die hilft uns wirklich sehr und auch die haben und also in der Zeit von Caspar David Friedrich einen enormen Zuwachs bekommen, was uns absolut freut.
Aber dann wäre es ja naheliegend, dass ihr nur noch solche Ausstellungen macht, die Millionen von Menschen nach Hamburg holt. Wie kriegt ihr es hin, dass ihr die inhaltliche Qualität in euren Ausstellungen nicht verliert?
Also tatsächlich würde das die Kunsthalle jetzt rein personell und auch von Kraft und Ressourcen es nicht schaffen, jetzt 3-mal pro Jahr so eine Ausstellung zu machen. Da müssten wir uns anders aufstellen, weil tatsächlich das gesamte Team, also vom Wachpersonal, Aufsichten, den Guides, also die waren wirklich so, haben so einen unglaublichen Einsatz gezeigt und sehr viele Überstunden gemacht. Also das jetzt regelmäßig zu machen wäre, würde uns noch mehr an die Belastungsgrenze gehen, bringen. Tatsächlich haben wir ja ein großes Team an KuratorInnen und die sind eben schon sehr weit im Voraus, also Jahre davor, in der Vorbereitung dieser Ausstellung. Also man muss sich auch bei Caspar David Friedrich vorstellen, dass es 3 Jahre vorher gab es schon diese quasi inhaltlichen Vorüberlegungen, ne? Also es braucht sehr lange Zeit. Das Fundraising hat auch 2 Jahre vorher schon begonnen, Anfragen zu stellen. Wenn wir auf Länder- oder Bundesebene Anträge stellen, dann bereiten wir das auch mindestens quasi 1 Jahr vorher vor. Also das heißt, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel, dass wir auch immer sehr eng an den KuratorInnen eben sind, weil die uns sozusagen schon sehr frühzeitig auch Bilder schicken müssen, Texte. Und wir deswegen sowohl auf quasi kuratorischer Ebene eben als auch im Fundraising da schon versuchen, sehr qualitativ hochwertig zu arbeiten. Das ist ja völlig klar.
Aber Gesa, kann man jetzt nach der Ausstellung sagen, dass der Wanderer für Deutschland das ist, was für die Mona Lisa für Frankreich ist?
Zumindest sagt das unser Geschäftsführer gern, ja.
Das heißt, ihr werdet ohnehin mehr Aufmerksamkeit an Touristinnen, an Besucherinnen und wahrscheinlich auch an Mäzenen haben, oder?
An Mäzenen wird sich noch zeigen. Bei Besuchern und Besucherinnen auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch ein großes Banner an der Galerie der Gegenwart, wo steht, also wo der Wanderer abgebildet ist mit dem Satz, ich bin hier zu Hause in der Kunsthalle. Das überrascht uns manchmal, dass man das immer noch sagen kann und das immer noch eine Neuigkeit ist. Aber ja, klar, das zieht auf jeden Fall.
Jetzt lesen wir ja in der Öffentlichkeit, wenn es um Kunst- und Kulturförderung ja geht, häufig Kritik an den großspendenden Personen. Ist das etwas, was ihr auch wahrnehmt, dass es schwieriger wird, sich in der Öffentlichkeit als Kunsthalle bei den Vermögenden zu positionieren?
Nein, das Gefühl haben wir nicht, weil wir auch immer wieder sehr betonen, dass wir viele Bildungsprojekte haben, dass wir gerade im Bereich der Bildung und Vermittlung unsere Aufgabe als öffentliches Haus absolut wahrnehmen. Und das haben wir auch bei Caspar David Friedrich gezeigt, weil du es vorhin so sagtest, also die Ausstellung war ein absoluter Blockbuster und trotzdem inhaltlich sowohl kunsthistorisch als auch Vermittlungstechnik sehr, sehr inhaltsreich und absolut state of the art. Insofern haben wir diese Diskussion hier nicht.
Und zudem hat auch in der Corona-Zeit, als es ja sehr viel auch diskutiert wurde, ne, also was ist sozusagen Kunst und Kultur wert, und da wir ja viel über Hamburg sprachen, also da hatten wir, also haben wir immer noch das große Glück, dass wir Kultursenator Carsten Proste haben, der wirklich eine Lanze auch bricht und in diversesten Essays und Vorträgen und so weiter sehr, sehr klar macht, was Kunst und Kultur bedeutet und dass eben die Caspar David Friedrich Ausstellung, also so ein Hype ja fast geworden ist und so ein großer Publikumsmagnet, zeigt ja auch, dass also Kunst ja es grundsätzlich eben auch schaffen kann, ne? Dass es also so ein sehr starkes, Erlebnis eben bietet, ne? Also dass man jetzt nicht nur ins Kino geht und also dass ein klassisches Kunstmuseum also das eben auch bieten kann. Und das freut uns natürlich total sehr.
Jetzt betreut ihr ja schon seit langer, langer Zeit Philanthropinnen und Philanthropen, auch namhafte Familien. Habt ihr einen Eindruck, ob und wenn ja, wie sich deren Erwartung an die Betreuung oder an das Fundraising geändert hat in den letzten Jahren?
Ob es sich geändert hat, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, was wir Kulturinstitutionen lernen gerade ist, transparenter zu sein, die Leute teilwerden zu lassen, also teilhaben zu lassen, wirklich in Entscheidungen sehr eng einzubeziehen, auch zu verstehen, dass viele Mäzen und Mäzeninnen ja auch eine große Kompetenz mitbringen in dem Gebiet, das sie fördern. Also wir haben es gerade bei unserem Münzen- und Medaillenprojekt, wo Alexander Otto ja auch inhaltlich absolut tief in dem Themengebiet Experte ist und das so eine echte, wirkliche, inhaltliche Partnerschaft auch wird. Da glaube ich aber eher, dass wir Institutionen dazu lernen und dass die Mäzen und Mäzeninnen schon lange diesen Anspruch und auch die Lust haben, bei Projekten wirklich tiefer mit einzusteigen und nicht nur die Scheckausfüller sind, man so früher so sagte. Das haben wir das spüren wir deutlich. Also, dass auch wirklich inhaltlich kritische Nachfragen kommen, dass es über einen Antrag hinaus eine echte Beziehung gibt, wo man auch in wirklich Gespräche auch nicht immer so leichte Gespräche geht, weil da einfach, kritisch nachgefragt wird.
Aber es klingt so, als wenn euch diese Gespräche Spaß machen.
Ja, uns auf jeden Fall.
Ja, also da sich da tatsächlich eben auch ein sehr schöner Austausch auf Augenhöhe oft entwickelt und das, was Gesa gerade gesagt hat, eben uns auch zum Nachdenken bringt und so Dinge, dass man ein Leitbild braucht und einen Kodex oder so, also uns tatsächlich sehr stark beschäftigt gerade, wir uns damit auseinandersetzen und eben diese GroßspenderInnen uns da auch helfen, also zum einen die Arbeit dadurch zu bereichern und zu verbessern. Und wir eben auch dadurch Türen geöffnet bekommen, ne, um Netzwerk zu vergrößern, beziehungsweise da eben noch besser zu werden.
So, wir sind fast am Ende angelangt, aber bevor wir uns bei euch bedanken, vielleicht noch eine Sache, die mich interessiert, mal was ganz anderes. Als letzte Frage vielleicht, auch Antwort in einem Satz, wenn es geht. Was ist der Part, der euch beim Fundraising in der Kunsthalle am meisten Spaß macht, beziehungsweise jeden Tag wieder begeistert?
Zum einen der Ort, die Kunsthalle selbst, also hier arbeiten zu dürfen. Das ist das, was für mich absolut relevant ist. Und dann sind es wirklich die Begegnungen mit den Mäzen und Mäzeninnen, also sowohl von den großen Philanthropen bis aber auch hin zu den kleinen SpenderInnen. Das ist, ja, diese persönlichen Begegnungen, das finde ich toll.
Wie ist es bei dir, Anne?
Ja, also ich bin ja jetzt erst ein Jahr dabei, bin aber auch sehr glücklich und freue mich, jeden Tag hierher zu kommen. Und wenn wir dann eben an einem Eröffnungsabend da stehen, die Redner hören und sehen, wie viele private Personen uns helfen, dass so eine Ausstellung zustande kommt, dann ist das also sehr, sehr schön und macht einen ja sehr stolz, hier arbeiten zu dürfen.
Schönes Schlusswort, oder, Andreas?
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, schön, dass ihr da wart.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.